Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Basecamp auf die Ohren, Digitales und Politik. Authentisch, inspirierend und mit Herz von uns für Sie. Ich spreche heute mit Olaf Lies, dem niedersächsischen Ministerpräsidenten, über diese und weitere Fragen. Welche Rolle spielen KI und digitale Technologien für Verwaltung, Wirtschaft und öffentliche Infrastruktur? Aber auch über die Frage, wie lassen sich Hightech und Innovation fördern, ohne zentrale Schutzmechanismen oder gesellschaftliche Erwartungen zu vernachlässigen? Wofür steht überhaupt menschenzentrierte KI, ein Schwerpunkt der niedersächsischen KI-Strategie? Aber hören Sie selbst, mein Name ist Jörg Borm und ich wünsche Ihnen nun viel Freude beim Zuhören und beim Weiterdenken. Herzlich willkommen Ihnen allen hier vor Ort und auch an den Bildschirmen im Berliner Basecamp der Telefonica. Das Basecamp, kennen Sie bestimmt, ist ein Debattenort, den wir hier nutzen für politische Gespräche, aber nicht nur eben für Berliner, sondern auch für Personen, die nicht aus Berlin kommen. Und wir behandeln hier Themen der Digitalisierung. Auch heute haben wir uns ein entsprechendes Thema vorgenommen, deswegen sind Sie auch heute alle hier und an den Bildschirmen. Es geht um das Thema künstliche Intelligenz. Ein spannendes Themenfeld. Wir wollen heute aber nicht sprechen über das Thema künstliche Intelligenz mit globaler Auswirkung, also sprich, was hat die KI für Auswirkungen auf die Arbeitswelt oder ethische Fragen hier diskutieren, sondern wir wollen heute ganz speziell auf ein Bundesland gucken, nämlich Niedersachsen. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute hier den Ministerpräsidenten des Landes Niedersachsen zu Gast haben, Olaf Lies. Herzlich willkommen, Olaf Lies.
Dankeschön. Vielen Dank.
Niedersachsen hat ja schon 2022 eine KI-Strategie entwickelt und auch verabschiedet, vor deiner Zeit als Wirtschaftsminister sozusagen, und hast sie dann auch mit weiterentwickelt. 2026 gab es nochmal ein Update dazu. Das ganze Dokument ist 116 Seiten stark, also schon sehr umfangreich. Und das ist so in drei Themenbereiche, kann man sagen, aufgegliedert. Das ist einmal der Bereich Wirtschaft, der Bereich Bildung und Gesellschaft und Verwaltung und Justiz. Und darunter subsumieren sich dann noch weitere Bereiche. Kannst du uns kurz zur Einordnung sagen, warum braucht das Land eine KI-Strategie?
Ja, die Gefahr ist immer, man macht Strategien, aber kommt da was raus, ne? Also dann haben wir alles mal formuliert und definiert und trotzdem müssen wir unsere Ressourcen, die wir haben, konzentrieren und bündeln. Und in den drei Bereichen merkt man das auch. Also wo ist wer handlungsgebender? Im letzten Bereich, den du genannt hast, also gerade beim Thema öffentliche Verwaltung, sind wir es ja selber. Da sind wir sozusagen nicht nur diejenigen, die den Bedarf sehen, sondern auch selber Lösungen schaffen. Das ist also nochmal was anderes als im Wirtschaftsbereich, wo wir Unterstützer sind. Oder im Bildungsbereich, ehrlicherweise, wo es die Notwendigkeit dafür gibt. Also wir haben das sauber sortiert, haben das auch versehen mit Unterstützungsmöglichkeiten, Investitionen. Wir haben im letzten Haushalt 500 Millionen Euro für Digitalisierung bereitgestellt, um dann wiederum gezielt zu sagen, wie kann man jetzt eine solche Strategie auch inhaltlich voranbringen. Aber ich glaube, diese Aufteilung ist wichtig, weil es immer andere Adressaten und andere Verantwortlichkeiten sind.
Wo liegen dann die Unterschiede der KI-Strategie des Landes, dieses, wie gesagt, starke Papier, und der Strategie des Bundes letztendlich? Braucht es da nicht eine gewisse, eine Art von Verzahnung, sag ich mal?
Ja, definitiv. Das wäre jetzt auch wirklich abenteuerlich, wenn wir 17 unterschiedliche Wege gehen würden. Und trotzdem muss man natürlich sehen, wir kennen das aus dem Thema Digitalisierung und Einer-für-Alle-Prinzip. Wir sind ja bei dem Thema Digitalisierung, Online-Zugangsgesetz schon auf so einem Weg gewesen. Wir lösen das alles gemeinsam. Manchmal dauert es aber auch dann zu lange. So, das heißt, ich glaube, wir müssen es erstens schon selber machen als Vorreiter. Und zweitens, will ich ehrlich sagen, haben wir natürlich auch ein Interesse daran, unsere Wirtschaft, unsere Industrie so zu unterstützen, dass die Wettbewerbsfähigkeit für den Standort Niedersachsen eben auch gut ist und groß ist. Und da wird KI ein ganz wichtiger Treiber sein. Also es muss nur verzahnt sein. Und es wäre fatal, wenn wir nicht in Europa, ehrlicherweise, weil es auch eine europäische Frage ist, und in Deutschland und in Niedersachsen das verbinden. Aber wir brauchen in den Bundesländern auch ein Stück Wettbewerb. Wer geht jetzt da mal konsequent voran?
Ja. Gibt es da konkrete Projekte, Beispiele für die KI-Strategie des Landes sozusagen? Gibt es da schon irgendwas, was umgesetzt wurde? Du hast gerade angesprochen, Fördermittel für die Digitalisierung, die da ins Spiel gebracht wurden.
Ja, wir setzen KI inzwischen sehr intensiv auch in der eigenen Verwaltung ein. Also auch der eigene Ablauf geht ja gar nicht mehr ohne mit den ganz banalen Dingen. Dann haben wir jetzt am Freitag Bundesrat. Sozusagen, wenn man sich überlegt, wie wir das früher gemacht haben. Ich glaube, diesmal 70 Anträge. Es müsste also 70 Mal geklärt werden, welcher Inhalt, in welcher Folge sind Beschlüsse gefasst worden, weil den Ursprung kann ja keiner lesen, wir müssen ja entscheiden darüber. Da ist jetzt schon seit einer ganzen Zeit KI das Hilfsmittel komprimiert in der Lage zu sein, es zu bewerten. Das machen immer noch kluge Kollegen, weil die wissen, ob das Sinn macht, was da rausgekommen ist, aber du kannst es weiter bearbeiten. Das ist eigentlich richtig. Wir machen es inzwischen in der Schule. Wir haben ein eigenes KI-Tool für die Schule, damit die Schülerinnen und Schüler jetzt nicht mit irgendwas arbeiten, sondern wir schon einen Rahmen setzen, der es eben auch ermöglicht, aber den Umgang damit zu nutzen und zu lernen. Und wir machen es eben im klassischen Bereich, vor allen Dingen eher in der Unterstützung. Also wenn ich sehe, wie in den Unternehmen, und das hängt auch viel mit unseren Forschungseinrichtungen zusammen, wie dort Entwicklungszeiträume verkürzt werden können, Verfahren beschleunigt werden können, also praktische Umsetzung beschleunigt werden können oder Lösungen definiert werden können, die sonst gar nicht möglich wären, dann ist das ein weiterer Aspekt. Deswegen haben wir am Anfang mal so einen Digitalbonus gehabt. Das war dann eher, jeder kriegt ein bisschen was. Und in der zweiten Stufe haben wir diesen Digitalbonus dann gewandelt in, wir unterstützen die Tiefe. In der Tiefe kommen dann natürlich ganz andere komplexe Lösungen raus, die dann aber aus Grund der Förderung auch portierbar sind auf andere Anwender. Und so versuchen wir sozusagen in diesen unterschiedlichen Bausteinen voranzukommen.
Okay, das heißt, man kann mitnehmen, die Verwaltung ist schon digital erlebbar, sozusagen mit dem Einsatz von KI in Niedersachsen. Und ein Stück weit sozusagen dann eben auch viele Prozesse, die dann digitalisiert wurden mit der KI oder mit Hilfe der KI. Also als Bürger kann ich das erleben sozusagen.
Ja, der Bürger sieht das ja manchmal gar nicht. Also er sieht ja nicht, was es ist. Der sieht ja nur die Anwendung. Wenn wir eine Anwendung, typisches Large Language Model nehmen, zu sagen, wie schaffe ich das eigentlich, diese komplexen Fragen von Antragstellung zu vereinfachen? Und da ist das natürlich eine perfekte Lösung, weil ich mit einer Dialogform in der Lage bin, die Inhalte aufzugreifen und das machen wir schon. Vieles auch im Bereich wenn es um verschiedene Sprachen geht, das ist natürlich großartig. So ein Land wie Deutschland, Niedersachsen, wo wir wirklich eine vielfältige Sprachkultur haben, viele Menschen auch zu uns gekommen sind, dass diese Barriere abgebaut wird, indem KI sozusagen in diesem sozusagen einfachen Frontend die Möglichkeit ist, die sprachliche Barriere auszulöschen. Und das halte ich für ganz wichtig. Und da sind wir aber auch, muss man sagen, auch in den Instituten und Hochschulen wirklich gut, die das sehr konsequent voranbringen, damit wir es auch einsetzen können. Also wir kaufen das nicht alles, sondern wir versuchen natürlich auch Lösungen zu finden. ITN, also unsere eigene IT-Gesellschaft in Niedersachsen, ist da zum Beispiel einer der Motoren.
Ah, okay. Das geht ja schon so ein bisschen in die Richtung digitale Souveränität quasi fast, ne?
Ja.
Noch nicht ganz, da kommen wir gleich noch zu.
Genau, darf nicht zu souverän, dass jeder alles alleine macht, aber schon im Sinne von kluger Abstimmung. Und das ist aber eine riesen Chance, die da drin steckt. Und normal tun wir uns ja schwer, also dass man im öffentlichen Raum in der Behörde KI einsetzt, ist ja eher immer ungewöhnlich. Normalerweise kommt das da immer ganz am Ende, wenn alle anderen schon eine andere Lösung haben. Das ist diesmal wirklich anders und man merkt das, das erleichtert das. Auch andere Zusammenfassungen, die kriegst du, unsere eigenen Unterlagen. Also wenn man überlegt, ich greife jetzt mal nicht mit der KI auf sozusagen die gesamte Palette und Bandbreite der weltweiten Information, sondern ich bündel die eigene, wo ich ja dann eine hohe Qualität der Informationen habe, weil es ja über die Jahre Hunderttausende von Dokumenten sind. Wenn ich das nutzen und bündeln kann, ist das natürlich eine enorme Qualität. Ich war schon dankbar, als man suchen konnte, ein Dokument. Heute sind wir in der Lage, aus den vielen Dokumenten auch was zeitliche Abfolgen und Entwicklung angeht, was zu machen. Und das hilft unheimlich. Also viele denken dann immer nur dabei, du bist im öffentlichen Raum dabei, nein, du kannst es ja eingrenzen. Wir haben also die Möglichkeit, logischerweise, das wirklich auf eine Datenbasis zu machen, die dann auch einer sauberen und auch recherchierten Datenbasis des Landes entspricht.
Wenn wir nochmal so einen Schritt zurückgehen, ich hatte es gerade schon gesagt, 16 plus 1 an KI-Strategien, sage ich jetzt mal.
Ja.
Du hast es gerade erwähnt, wie sich die KI-Strategie des Landes sozusagen dann draußen abbildet und erlebbar gemacht wird, anhand von Projekten. Wie sieht das denn dann aus mit dem Alleinstellungsmerkmal? Also haben wir so einen Unique Selling Point in Niedersachsen, den man jetzt so rausgreifen könnte, wo man sagt, da ist der große Unterschied zu den, ich sag jetzt mal, 15 anderen Bundesländern. So, jeder hat ja so seine Sichtweise auf KI, habe ich so den Eindruck. Jedes Land verfolgt so einen eigenen Weg. Haben wir da irgendwie so einen Unique Selling Point, so ein Alleinstellungsmerkmal?
Ja, ich würde ihn eher in der Kombination mit Niedersachsen als Standort sehen, weil wir eben schon, sagen wir mal, ist halt ein echtes Industrie- und Energieland. Dafür spielt das ja eine große Rolle. Also eher in dem Anwendungsbereich dort, weil wir da auch merken und sagen, dass das wirklich eine Chance ist, Wettbewerbsfähigkeit, Produktivität deutlich in den Unternehmen zu steigen. Das ist schon so ein niedersächsischer Blick gerade, sehr fixiert. Nicht, dass wir das nicht in anderen Bereichen auch brauchen, aber in dem Bereich spielt das eine unglaublich zentrale Rolle. Und ich will mal einen ganz anderen Bereich nehmen, bei dem ich das für wichtig halte, und das machen andere auch, ich will mich da gar nicht jetzt sagen, das macht nur Niedersachsen, ist, dass wir natürlich über die KI auch sagen müssen, wir müssen ja noch stärker in der Lage sein, zu hinterfragen, stimmt denn das? Ist die Information richtig? Ich meine, das wäre, vorher haben wir uns schon gewundert, wenn jemand eine Google-Information aufgeschrieben hat. Heute ist es der AI-Overview. Es ist nicht mal mehr eine Google-Information. Und eine Antwort gibt's immer. Also das heißt, das müssen wir schaffen. Das halte ich für extrem wichtig. Ich mach's mal ein bisschen groß. Zur Stabilisierung unserer Demokratie müssen wir wirklich qualifizieren und auch vermitteln, wie es heißt, damit umzugehen. Und deswegen muss es eben auch rechtzeitig das Thema ein Verständnis für die Qualität von Daten und Informationen in Schule rein. Auch ehrlicherweise auch ein lebenslanges Lernen. Du musst auch Menschen erreichen, die damit lernen, umzugehen. Also sozusagen tiefe Industrieanwendung schneller werden. Und ich würde mal sagen, doch eine breite Grundlage gesellschaftlicher Verankerung und des Erlebens und Kennenlernens.
Ja, so ist ja Niedersachsen auch ein großes Flächenland. Ne? Gestern haben wir es gerade mit der Kampagne gesehen. Das ist groß, der neue Claim. Mhm. Wir haben maritime Anwendungen, wir haben landwirtschaftliche Anwendungen und so weiter. Wir haben eine starke Industrie in Niedersachsen, die sichtbar ist. Volkswagen beispielsweise, Salzgitterstahl. Gibt aber auch eine große Forschungslandschaft. Göttingen, Hannover, Braunschweig und so weiter, Osnabrück. Es gibt auch viel Fläche für Rechenzentren. Wie kriegt man jetzt die KI dann auch in den ländlichen Raum, weil das ist ein, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, eben als Flächenland, das ist nochmal anders als Berlin, Bremen oder Hamburg, als Stadtstaat.
Ja,
auf jeden deutlich Fall. Einfacher, da KI auszurollen, aber wie kriegen wir jetzt die Anwendung Richtung Mittelstand in Niedersachsen?
Mhm.
Dass jeder profitiert davon, sozusagen, nicht nur die Großen.
Also wir müssen es technologisch machen, Quantencomputing, was ja für Niedersachsen auch eine große Rolle spielt, und wir müssen es in der Nutzbarkeit machen, wir haben jetzt ein finde ich, gutes Projekt, mit dem überlegen müssen, werden es nur ganz große Rechenzentren sein, wird es auch eine Kombination von vernetzten kleineren Einheiten sein. Und dann müssen wir dafür sorgen, dass wir diese Verfügbarkeit auch zugänglich machen, gerade für den Mittelstand, der sozusagen eigene Rechenkapazität braucht. Und das machen wir gerade zum Beispiel am Standort Oldenburg, wo wir an der Universität sagen, wir brauchen ein Rechenzentrum, das natürlich ein Stück weit sich dadurch wirtschaftlich tragen muss, dass es kommerzielle Grundlage dafür gibt, aber das eben auch Grundlage dafür sein soll, dass es von Dritten, einmal für die Hochschule selber, Forschungseinrichtung, Zugriff darauf auf Rechenperformance, aber eben auch die Frage für den Mittelstand, den Zugriff zu haben. Das Zweite ist, wir profitieren natürlich davon, weil das ja eine sehr energiebezogene Investition ist. Und wir sind einfach das Land, wo es an Energie nicht mangelt. Wir regeln mehr ab, als man eigentlich müsste. Das heißt, wir sind jetzt gerade dabei und haben das intensiv für die Region entwickelt. Was sind Standortvorteile einer Region? Also ich brauche Fläche, ich brauche Energieversorgung, ich brauche eine einigermaßen gute Infrastrukturanbindung, und so lokalisieren wir jetzt die Standorte für die KI. Da muss man gucken, wie dann vielleicht wir die Anwendung im Bereich Mittelstand noch besser verbessern können sogar. Aber wir brauchen, glaube ich, erstmal diese Grundlage. Wir wollen davon profitieren. Die Standorte bieten ja auch Möglichkeiten. Wir haben es lange gesehen, wir hatten ein großes Hyperscaler-Projekt in Niedersachsen. Es sind ja zig Milliarden, die da investiert werden. Und ich glaube, dass der Standort Niedersachsen für vieles davon perfekt ist. Aber es muss eben auch einen Mehrwert über den Standort hinaus haben.
Ja. Du hast gerade nochmal ein gutes Stichwort gegeben, Hyperscaler, die ganz großen, sozusagen die ganz großen Player in dem Markt, die Amazons, Metas und Googles dieser Welt und Microsoft. Wie stark spielt digitale Souveränität da eine große Rolle in Niedersachsen? Weil wir erleben das gerade aus dem Nachbarland Schleswig-Holstein.
Mhm.
Dort löst man sich gerade von den ganz großen und versucht dort über eine Open-Source-Lösung, OpenLibre beispielsweise, da jetzt eine neue Lösung, einen neuen Ansatz zu finden. Die Transformation findet ja gerade statt in dem Bereich. Wie ist das in Niedersachsen? Gibt es da auch Bestrebungen in diese Richtung oder ist das eher noch kein Thema?
Na, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich tatsächlich für die digitale Souveränität sagen muss, ich löse mich jetzt ganz von Microsoft, sondern die Botschaft bei dem letzten Vertrag, den wir haben, ist, die Daten müssen in Europa sein. Möglichst in Deutschland sein. Also digitale Souveränität über die Frage, wo liegen die Daten und wo findet die Anwendung statt. Wir sind jetzt nicht dabei, weil es ist wirklich, Daniel Günther hat das ja schon ein bisschen früher begonnen. Aber jetzt sind wir in so einem riesen Umbruchprozess, wo wir Dinge eh einfacher, schneller machen wollen, wo wir eh eine wirtschaftlich schwierige Lage haben. Also ich glaube, das wäre jetzt eine ziemliche Herausforderung zu sagen, wir stellen ein System und was erstmal unglaubliche Reibungsverluste bringt. Also ich warte erstmal ab, was woanders rauskommt. Das gucken wir uns sehr in Ruhe an. Aber wir haben uns entschieden, die digitale Souveränität zunächst mal darin zu sehen, dass wir sicher sein können, dass die Daten nämlich außerhalb Europas gehostet werden dürfen, dass das schon mal gesichert und gefixt ist. Da fängt sozusagen an.
Das heißt also ITN, hast du gerade erwähnt, ne? Die sächsische Plattform, die sozusagen behält schon die Daten letztendlich irgendwo im Land oder zumindest in Deutschland stellt mehr oder weniger sicher.
Das ist die Anforderung, genau.
Ne, weil die Chips und so weiter kommen ja natürlich immer noch aus Asien und aus USA kommen die entsprechenden Server. Das werden wir wahrscheinlich auch so schnell nicht verändern können.
Ne? Nee, wir müssen ja aufpassen. Also ich bin sehr für die Souveränität, aber wenn wir durch die sozusagen konsequente Umsetzung Zeit in der Entwicklung verlieren, dann brauchen wir sie vielleicht gar nicht mehr, es ist nämlich zu spät. Das heißt, wir müssen, das ist natürlich immer ein gewisses Risiko, aber das werden wir bis zu einem gewissen Grad begleiten und eingehen müssen, weil wir dürfen nicht an Zeit verlieren. Was Fatalste wäre, wir würden jetzt stehen bleiben und sagen, wir müssen jetzt erstmal Strukturen aufbauen. Das schaffen wir nicht. Und das wir haben immer mehr Anforderungen, immer weniger Leute. Und da, finde ich, muss man sehr vorsichtig sein, ob man sich so ein Großprojekt wie so eine generelle Umstellung antut oder ob man nicht die verpflichtet, die Dienstleister sind, den Teil dazu beizutragen, dass diese digitale Souveränität gewährleistet ist.
Ja, zumal es auch eine Operation im offenen Herzen wäre. Ja. Nicht? Also wenn ich im Live-Betrieb irgendwas umstellen will, wie es Schleswig-Holstein ja gerade praktiziert, das ist mit einigen Herausforderungen ja verbunden. Noch eine ganz andere Frage, das Vertrauen in KI, gerade das Vertrauen auch der Bevölkerung, aber eben auch der Wirtschaft in KI in Niedersachsen. Wie geht das einher mit der Strategie jetzt gerade? Die KI zielt ja darauf ab, sie ist ja auch betitelt mit menschenzentrierte KI. Kannst du da nochmal kurz drauf eingehen, was das eigentlich bedeutet und wie man da die Bevölkerung abholt an der Stelle? Weil Vertrauen ist ein ganz wichtiger Aspekt, glaube ich, bei KI, gerade in diesen Zeiten.
Ja, das stimmt. Umso mehr wundert mich, ich habe sogar gesagt, AI Overview, dass sie das alles glauben. Also weil manchmal habe ich das Gefühl, es geht gar nicht darum, die Menschen zu schützen. Die wollen gar nicht geschützt werden. Die glauben das, so wie sie es sehen. Das heißt, Information, Aufklärung wird eine große Rolle spielen. Aber auch da wieder, wir haben das ganze Thema ja auch bei dem Thema Industrie sozusagen. Wie schützen wir uns vor Anwendungen, die den anderen, sagen wir, Rahmenbedingungen, die wir halten und Grundsätzen, die wir haben, nicht entsprechen. In einer digitalen Welt, die nicht an den europäischen Außengrenzen endet und auch über das hinaus vernetzt ist. Also manchmal frage ich mich, Vorsicht, dass wir uns nicht zu viel vornehmen. Zweitens, wir müssen ja dafür sorgen, dass wir auch wissen, was möglich ist. Weil nur wenn wir wissen, was möglich ist, können wir uns davor schützen. Deswegen haben wir eben auch Sandbox-Systeme, wo man sozusagen frei von der Regulierung Entwicklung für den Bereich KI betreiben kann und daraus Rückschlüsse zu ziehen, ob entweder die Regulierung zu weit geht und die Anwendung blockiert oder wir eben Erkenntnisse daraus haben, die wir nutzen müssen. Also auch das spielt eine Rolle und das schafft wiederum auch Vertrauen. Also ich glaube, wir sind ja immer noch in einem Bereich, wo wir auch in die Tiefe und in die Weiterentwicklung gehen. Und ich finde, das, was mir auffällt, das hat viel mit der Frage der digitalen Medien, auch der politischen Stimmung zu tun. Es gibt ja immer mehr Zweifel an Wissenschaft. Also spannend übrigens, dass Menschen Wissen haben, woher auch immer, und sie damit Zweifel sehen an Wissenschaft. Das heißt, wir brauchen diesen Weg auch über Hochschulen, Universitäten und wir müssen mit unseren Universitäten auch daran arbeiten, dass sie vermehrt auch in eine solche gesellschaftliche Diskussion einsteigen. Weil das ist genauso eine Aufgabe unserer Hochschulen. Die Aufgabe ist natürlich Forschung und Lehre. Die Aufgabe ist natürlich sozusagen Idee Transmission rein in die Wirtschaft. Aber der dritte Aspekt ist auch, Wissenschaft hat die Aufgabe, in die Gesellschaft rein zu kommunizieren, weil da eine große Vertrauens- und Fachbasis, und das müssen wir wieder stärken, gerade bei KI, weil da die Fragestellungen völlig unterschiedlich sind und die Vorstellungen dessen, was da geht, unterschiedlich sind. Aber ich will da auch sagen, Sorgen. Wir erleben natürlich auch, dass KI manchmal zum Ersatz wird für die persönliche Kommunikation. Also es nimmt ja ungeahnte Züge in einer enormen Geschwindigkeit an. Auch da müssen wir aufpassen. Und an der Stelle, manchmal sind wir nicht in der Lage, früh genug Hilfestellung zu leisten. Dann kann KI wieder helfen. Also ich finde, wir sind noch in so einem Feld, wo man die KI als solches ja nicht einteilen kann in, das ist eine gute oder eine schlechte, sondern die Anwendung muss man sich sehr genau angucken. Und das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe. Und dann zu vermitteln, dass wir sehr genau geprüft haben, welche dieser Anwendungen aus unserer Sicht eben auch frei zugänglich oder frei verfügbar sein sollten.
Wobei diese Differenzierung natürlich für den Außenstehenden oder für den Anwender, sage ich mal, für die Gesellschaft als solche, wahnsinnig schwierig geworden ist. Ja, was ist jetzt tatsächlich KI und was ist nicht KI? Die KI wird immer besser.
Ja.
Damit wäre ja eigentlich jetzt schon die Brücke zur menschenzentrierten KI, so wie es im Strategiepapier auch drin steht oder auch schon teilweise in der Subline unten steht. Da müsste ein sehr, sehr großes Themenfeld dieser KI-Strategie eben auch der Bereich, du hast es gerade angesprochen, Bildung und Forschung und Lehre sein.
Genau.
Ich muss also frühzeitig quasi quasi dann eben auch schon die Heranwachsenden an die KI heranführen und sie mit den Chancen, aber auch mit den Risiken irgendwo konfrontieren an der Stelle.
Ja, und die Aufklärung ist ja total spannend. Ich meine, wir haben ja die gleiche KI-Anwendung in unterschiedlichen Nationen dieser Welt mit unterschiedlichen Antworten. Ich war gerade in China, da gibt es bestimmte Antworten auf Fragen, gibt es da nicht. Das muss man immer überlegen dabei. Also wie vollständig ist der Datenstamm dahinter? Das ist ja, also wirklich muss man ja sehr, sehr genau betrachten. Und wir sind ja noch, also das ist ja ein Boom, der auch ja sich entwickelt hat, der auch bei, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir eine Technologie, die zumindest in der Anwendung neu ist, hinter ist sie ja nicht wirklich neu, aber es war eben mit die Rechenleistung ja nicht umsetzbar, die in der Anwendung für die Menschen so neu ist, sich in derart großer Geschwindigkeit verbreitet hat und von Neugierde, was ist das, über das ist interessant, benutze ich zu, oh Gott, was kann die denn alles kommen? Das ist wirklich ein Zeitfenster. Ich wüsste jetzt ehrlicherweise in den letzten Jahrzehnten keine technologische Entwicklung, bei der das so schnell vonstatten gegangen ist. Und übrigens in den Einsatzfeldern ja auch überall. Wir sehen das Ukraine-Angriffskrieg in anderen Bereichen. Also ja nicht mehr nur in den Gesellschaftsbereichen, die wir jetzt gerade diskutieren, sondern in allen Bereichen, die es da gibt. Das finde ich ist etwas, also ich als Ingenieur bin ich total begeistert davon, aber in politischer Verantwortung sehe ich natürlich, wir müssen auf der einen Seite die Zügel so locker lassen, dass wir die Innovation mitnehmen und auf der anderen Seite so genau draufschauen, dass wir eben am Ende nicht eine gesellschaftliche Veränderung oder gesellschaftliche Probleme damit schaffen, die wir, wenn wir sie früher bedacht hätten, vermieden hätten.
Meine Wahrnehmung ist auch, dass viel zu oft das Wort KI auch inflationär gebraucht wird für alles Mögliche. Also wenn ich einen Bewegungsmelder habe irgendwo und der reagiert, dann ist das schon KI, das ist schon intelligent. Die Lampe schaltet sich intelligent ein und aus. Jetzt überspitzt gesagt vielleicht ein bisschen.
Ich sag mal so, ja.
Das heißt aber, dass die KI, es geht also gar nicht so sehr um die KI-Strategie als solche, sondern eigentlich ja eher so um die Umsetzung letztendlich. Ja, die KI-Strategie gibt ja nur die Leitplanken vor letztendlich für das ganze Große.
Ja.
Oder das große Ganze so rum. Ja, und letztendlich.
Deswegen ist ja in der Strategie eben auch genau diese Sandbox-Systeme, diese sozusagen, das ist ja Teil davon zu sagen, ja, das eine ist das, was wir wollen, aber wir müssen Raum geben, damit wir nicht von Lösungen überrollt werden, die wir ja gar nicht mehr als problematisch identifizieren, weil wir den Weg dahin vermieden haben, weil wir schützen. Das heißt, wir schützen uns vor etwas, was wir nicht kennen. Davor kannst du dich nicht schützen. Du musst es kennen, du musst es verstehen, um dagegen dann auch einen vernünftigen Schutz zu setzen. Und diesen Raum müssen wir haben. Das ist jetzt so ein bisschen, wir kennen das aus der Gentechnik-Debatte, ne? Das ist so ein bisschen genauso, also genauso nicht, aber auch so eine Entwicklung, die wir ganz intensiv haben. Was geht da nicht? Und man muss schon sagen, wir haben uns da derart lange mit beschäftigt, dass wir erstens an vielen Stellen nicht mehr vorne mit dabei sind, Wissenschaftler unser Land verlassen. Und das Zweite, wir blenden natürlich raus, was in anderen Ländern passiert. Also wo das auch notwendig ist, wo es ein Teil einer signifikanten Lösung sein kann. Und da dürfen wir nicht jedes Mal bei neuen Technologien den gleichen Fehler machen.
Dann wäre ja KI eigentlich schon ein Schulfach, oder? Oder ein mögliches Schulfach.
Ja,
so gesehen. Wenn wir ganz vorne anfangen letztendlich, genau. Bei der jungen Generation, dann müsste man ja rein theoretisch fordern, KI sollte genau wie Informatik vor einigen Jahren dann tatsächlich vielleicht in der 5. Klasse, Sekundarstufe 1, irgendwo als Schulfach tatsächlich möglicherweise.
Ja, also das ist so eine Diskussion natürlich, ich würde es ein bisschen anders sehen. Ich würde sagen, Informatik ist klug, dass es ein Schulfach ist, weil das hat was mit der Frage zu tun, wie denke ich, wie funktioniert das, sozusagen abstrahieren zu können. Da geht es ja nicht darum, eine Programmiersprache zu lernen, sondern geht es ja darum, Abläufe in Strukturen umzusetzen. KI ist aus meiner Sicht, auch aufgrund der Tatsache, wir in der Schule nicht Entwicklung betreiben, eher eine Frage in der Anwendung. Das heißt, was ja gut möglich wäre, was wir auch versuchen, KI in die unterschiedlichen Fächer mit einzubinden, um es damit auch zu hinterfragen. Was kriege ich da für Antworten? Wie können Lösungen aussehen, die ich damit finde? Nimm das Beispiel einer Präsentation. Ich meine, wir können natürlich die Gesellschaft zwingen, das alles händisch selber zu machen, aber ich meine, wir werden das eben nicht mehr. Wir werden in Zukunft nicht sagen, das haben wir mal schön ausprobiert mit KI, das war cool, jetzt machen wir das wieder alles von Hand. Das machen wir eben nicht. Wir werden eben nicht, wie wir das alle mit Photoshop gemacht haben, mühsam Bilder bearbeiten. Wir machen das anders. Wir haben das bei dem Film gesehen, den wir mit Dennis Schröder gemacht haben, ist ein KI-Film. Das heißt, Dennis Schröder hat selber in den USA zwischen den NBA-Spielen sozusagen verschiedene Szenario im Bereich von Aufnahmen, die wir gemacht haben, zum Studiobereich gemacht. Und die wurden dann, weil es dann genügend Informationen über Bewegungsabläufe und Muster waren, umgesetzt. Das kann man nicht mehr unterscheiden. Also kann man schon, aber man kann es nicht sehen. Ne? Also irgendeine Lösung findet man haben. Das heißt, darum muss es uns ja mehr gehen, zu verstehen, was da ist. Und wenn man das wiederum versteht, also erklärt, dann kann man sagen, Vorsicht, ihr müsst doch aufpassen. Was heißt denn das eigentlich? Kannst du das denn eigentlich glauben, was du da siehst? Also das glaube ich, das müssen wir aufeinander anpassen, weil das ist natürlich immens und das ist schon eine Herausforderung und deswegen glaube ich, ist es mit so einem Zwei-Stunden-Fach nicht getan. Es müsste sich da wirklich in unterschiedlichen Bereichen mal als Lösung, mal als sozusagen Sorge, was macht das mit uns, mal als Frage selber zu entscheiden, wann würde ich was einsetzen im Unterricht wiederfinden. Aber richtig ist, es muss, gehört da rein. Aber wir machen ja mal einen Fehler. Wir sagen, das machen wir in der Schule. Ist ja top, aber was machen wir mit denen, die schon 18 sind? Die haben ja auch noch, ne, keine Ahnung, 60 Jahre vor sich, 70 Jahre vor sich. Und dann können wir nicht sagen, gut, ihr habt das jetzt nicht gelernt. Das heißt, wir brauchen auch was Positives wie lebenslanges Lernen. Nicht als Unterrichtsfach mit Prüfung, sondern wie eröffnen wir eigentlich dem Teil der Gesellschaft, der eben nicht mehr in der Schule das gehabt hat, auch den Zugang dazu und überlassen diesen Zugang nicht einfach nur dem freien Spiel. Also wie schaffen wir Räume, wo man sich damit auseinandersetzt? Weil das ist schon, finde ich, eine Technologie, die das ist so, die eine erhebliche Form von Beeinflussung und Veränderung unserer Gesellschaft auslöst.
Ja, das Thema ist vielschichtig, ne? Das könnten wir jetzt, glaube ich, noch eine Stunde diskutieren, weil du hast so ein Gap dazwischen. Du hast die ganz alte Generation, sagen wir, die ältere Generation, die vielleicht damit gar nicht aufgewachsen ist, die sich damit unfassbar schwer tut und die auch gar nicht vielleicht nachvollziehen kann, was da im Einzelnen alles passiert. Du hast die ganz Jungen, die damit aufwachsen, die ihr Smartphone ständig dabei haben, vielleicht auch da eben selber sich damit beschäftigen und abholen und dann eben dazwischen vielleicht so eine Generation, die so, ja, irgendwo dazwischen sich bewegt letztendlich.
Aber du musst es ja auch, also muss man das, was man verwendet, verstehen?
Ja.
Dann würden wir nicht mal telefonieren, weil es schon hochkompliziert ist. Also müssen wir ja nicht, ne? Also, wem sage ich das? Also, nee, müssen wir nicht. Und wir haben also ich persönlich finde die Anwendung gut. Ich beschreibe sie mal, wenn man darüber durchaus ethisch auch diskutieren kann. Wir haben eine Anwendung bei uns in einer alten Pflegeeinrichtung in Hannover. Da gibt es so einen kleinen Roboter, der jetzt auch noch nicht so überausgeprägt ist, der im Grunde auch keine Aufgaben wahrnimmt, der ist Kommunikator. Der ist da. Und ich meine, du hast halt die Situation, da sitzen viele eben auch ältere Menschen, auch zum Teil demenzerkrankt da, und die würden auch 5 Stunden da sitzen, ohne miteinander zu reden. Und wir haben die Leute nicht, die wir da immer reingeben. Und deswegen sozusagen, die sprechen mit dem, der spricht die an, der sagt, soll ich euch mal was erzählen? Oder ne, erzählt doch mal was. Also der schafft, das ist ein bisschen skurril, ne? Ist das okay? Da sitzen, also ich war selber da, da saßen, es waren jetzt 6 ältere Damen, ist aber auch völlig wurscht. Die sitzen sich jeden Tag. Denn Kommunikationsstruktur irgendwann erschöpft ist. Und ich schaffe es jetzt, Kommunikation untereinander auszulösen, indem ich sozusagen etwas nutze, wie, das Roboter ist ja übertrieben, so eine KI, die das anregt und nutzt. Das finde ich gut. Ich persönlich finde das gut, weil die KI soll die ja nicht bespaßen und die KI soll ja auch nicht die Kommunikation belegen. Die soll immer wieder kluge Impulse setzen, wie Interaktion, Kommunikation entsteht. Das könnten wir auch mit Menschen machen. Aber wo sollen die alle herkommen? Und ich sage mal ganz ehrlich, wer soll das bezahlen? Ganz, ganz nüchtern. Das heißt, wir brauchen doch solche Lösungen und das ist, finde ich, auch menschenzentriert und zwar im positivsten Sinne dabei. Aber Sie haben recht, man muss schon aufpassen, es darf jetzt nicht in die falsche Richtung gehen. Aber ich sehe da eher eine Chance drin, wenn wir das vernünftig. Das
ist ein Positivbeispiel letztendlich.
Ja, ne? Finde ich. Und nochmal, das ist ja, das kann man ja weiterdenken. Also wie schaffe ich das von dem eigentlichen Verdummen? Ich schalte den Fernseher an, setze mich davor und 8 Stunden später stehe ich auf. Das ist Null Interaktion. Wie schaffe ich das aus der Null Interaktion wieder in so eine Interaktion zu kommen? Und da steckt eine Riesenchance in KI, muss man sagen. Wenn wir im Blick haben, was wir dort verwenden, ne? Das wäre schon ganz hilfreich, aber das würde ich uns zutrauen. Ich weiß nicht, ob man dann später mal so einen besonderen TÜV dafür braucht, der sozusagen diese Menschenzentrierung auch feststellen kann. Damit muss man sich auseinandersetzen, aber ich würde sagen, lass uns das probieren. Also sozusagen, und zwar immer mit der Sorgfalt, es nicht in die falsche Richtung laufen zu lassen, aber mit dem Mut, einen solchen Technologieansatz nicht gleich zur Seite zu werfen, nur weil wir ihn nicht ganz sozusagen greifen können, welche Möglichkeiten da drin stecken.
Messbare KI, auch ein tolles Thema.
Ja, du wirst ja sowas, man wird das ja irgendwie, wird man ja zu einer Form von Bewertung kommen müssen, ohne daraus wieder ein regulatorisch kompliziertes System zu machen, dann wird wahrscheinlich eine KI prüfen, das wird ja sowieso der Fall sein. Die Sorge sind natürlich dann die Frage, was kommt, wenn diese Super-KIs sich entwickeln. Also sozusagen, das ist ja eine greifbare Anwendung, aber wenn ich so eine KI der KI habe, ich meine, wo endet das System? Im Moment endet es bei der verfügbaren Rechenleistung. Es ist im Moment eine der Grenzen, weil sozusagen das Ineinanderschachteln von KIs, das, sagen wir, bietet schon in der Komplexität und den Möglichkeiten ungeahnte Fähigkeiten. Wir diskutieren das ja gerade, wo ein Hersteller sagt, Ich gebe die KI lieber gar nicht raus, weil die KI, die eigentlich schützen soll, kann nur schützen, weil sie in der Lage ist, erstmal Lücken zu finden. Und die findet so gut Lücken im System, dass sie natürlich wieder gefährlich ist. Also das ist spannend, oder? Sowas haben wir in der Art. Und wir hatten den Chaos Computer Club aufgewachsen, wo Leute sich die Mühe gemacht haben. Aber ich müsste ja Zehntausende davon haben, um das Gleiche zu machen, was diese KI in einer Stunde macht. Das ist ja wirklich Wahnsinn.
Das ist schon beeindruckend, das stimmt. Ja. Uns rennt gerade so ein bisschen mit Blick auf die Uhr die Zeit davon tatsächlich. Also es ist ein wahnsinnig spannendes Thema.
Frag doch mal die KI, wie wir die zurückstellen.
Ja, richtig. Gute Idee. Dafür. Vielleicht so ein Zeitflash irgendwie. Ja, genau. Also wir könnten noch stundenlang weiterreden. Das Thema ist ja, wie gesagt, schon sehr vielfältig und sehr ausgiebig, was man da alles zu besprechen kann. Noch zwei Fragen an dich und dann würde ich ganz gerne Sie hier im Publikum und auch draußen im Chat vielleicht mal ganz kurz reingucken. Wie sieht's aus mit Ihren Fragen? Und dann bitte die Fragen auch ganz kurz halten, weil wie gesagt, der Counter da vorne läuft. Zwei Fragen noch an dich. Wo siehst du die KI in Niedersachsen so ungefähr Zeitfenster 5 Jahre vorausgeblickt? Wenn man das überhaupt so sagen
ja,
kann
letztendlich. Das stimmt. Ja. Also das ist ja eine dramatisch schnelle Entwicklung. Das ist ja nicht linear. Das geht ja darum, glaube ich, in der Geschwindigkeit. Also ich sehe sie, indem ich gesichert autonom fahre. Das ist für so ein Automobilland eine zentrale Rolle. Wir haben uns das jetzt in China angeguckt. Da ist eine gewaltige Entwicklung drin. Ich sehe das, indem wir unsere Wirtschaft optimiert haben, weil wir schneller in den Abläufen sind. Also ich sehe, lass mal den Rest für einen Moment außen vor, ich sehe das als Stärkung und Stabilisierung auch eines Industrielandes. Und das ist für mich so ein bisschen einer dieser Beweggründe, die ich immer als erstes betone, damit nicht gleich die Sorgen vorangestellt werden und wir die Chancen, die dahinter stehen, zu sehr ausblenden.
Mhm. Und wann würde der Moment kommen, wo du für dich sagst, jetzt habe ich mein Ziel erreicht, jetzt ist Niedersachsen das KI-Land? Gibt es so einen Moment? Gibt es so eine Art Break-Even, wo du sagst, yes, wir haben es geschafft?
Also wir dürfen uns auch nicht zu viel vormachen. Ja. Wenn wir sehen, was in China und USA passiert, wird das eine sehr europäische Antwort sein. Also wenn wir jetzt auch da wieder, wir 17 Mal versuchen, der KI-Top-Vorreiter zu sein, dann werden wir es gar nicht schaffen. Also wir müssen das stärker bündeln. Also da wäre eher meine Erwartungshaltung, wie können wir das in Deutschland bündeln, sodass wir davon gemeinsam profitieren. Wie können wir in Europa es schaffen, einen europäischen Champion an der Stelle zu haben, damit wir nicht nur abhängig sind von Lösungen, die aus China und den USA kommen, weil das ist ja denkbar und machbar, aber wir müssen das konzentrieren. Also ich glaube, wir würden dann trotzdem davon profitieren und für mich wäre das eher die Frage, sind wir bei Anwendungen, bei denen wir sehr wohl geprüft haben, ob sie auch unserer Vorstellung von Gesellschaft entsprechen, sind wir da Vorreiter und machen den Menschen und der Wirtschaft das Leben einfacher. Das wäre sicherlich ein Aspekt.
Ja, und dazu braucht es Investoren letztendlich. Ja. Also ja. Es müssten Investoren nach Niedersachsen kommen, um da jetzt irgendwo den Drive zu kriegen letztendlich.
Dann. Ja, Niedersachsen, das ist groß, da ist Platz genug für Investoren, um es nochmal zu sehen. Nein, also, und dafür müssen wir Rahmenbedingungen schaffen. Also deswegen glaube ich, ist ja das Rechenzentrum vor Ort auch eine Grundlage für Unternehmen, die Zukunftsentwicklung in Software machen und eine direkte Möglichkeit haben. Also die Verbindung mit der Industrie. KI ist ja wirklich, ich entwickle ja nicht eine KI einfach als gibt es dann halt, sondern ich brauche eine Anwendung. Und die Kombination mit der Industrie bietet natürlich Chancen, dass in einem Land, wo die Automobilindustrie, die Agrarindustrie, da machen wir das im Lebensmittelbereich schon sehr intensiv, also gerade Bilderkennung ist ja ein super Beispiel für KI. Also wir modellieren über die KI die Muster, die wir gar nicht kennen. Wir machen das im Bereich autonomes Fahren. Heute sammelt man Fahrdaten, aber die Chance ist ja aus sozusagen Situation über die KI eine Vielfalt von Situationen zu machen. Diese Vielfalt von Situationen wieder in die Verbesserung der KI zu bringen, die autonom fährt. Also das sind so Dinge, wo man den Erfolg daran sehen kann, ob wir mit den Ergebnissen, wie wir denn in den Bereichen unterwegs sind, eigentlich vorne dabei sind. Weil da sieht man gar nicht die KI, da sieht man vor allen Dingen den Erfolg, sind unsere Produkte international wettbewerbsfähig.
Ja, das Ergebnis letztendlich.
Das Ergebnis, ja, genau.
Genau. Am Ende, ja. Ja. Ich öffne noch mal ganz kurz den Raum, wie gesagt, wie angekündigt, für so ein, zwei Fragen hier aus dem Zuschauerraum, sage ich jetzt mal, da hinten geht eine Hand hoch. Bitte ganz kurz.
Mache ich, Matthias Banners, Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft. Ich möchte beim Thema Anwendungen anknüpfen. Ja. Niedersachsen hat sich gegen Palantir entschieden, obwohl das für den Bereich innere Sicherheit eigentlich die beste Anwendung ist, die es zurzeit gibt. Und jetzt kann man auf eine europäische Lösung warten und selber irgendwie halt was bauen. Aber man hat dann natürlich irgendwie halt weiterhin das Problem. Und deswegen vielleicht ein Statement dazu. Wie geht das da jetzt in Niedersachsen auch im Zusammenspiel mit den anderen Bundesländern weiter?
Ja, das stimmt. Das ist wieder diese Frage der Souveränität, weil wir bei Palantir nicht sicher sein können, was mit den Daten passiert. Und das ist tatsächlich eine große Verantwortung. Das, was damit geht, Das hat schon viele Vorteile, das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber wenn die sozusagen Souveränität der Daten und die Sicherheit nicht gewährleistet, machen wir das nicht. Das heißt aber auch, wir werden jetzt Zeit brauchen, bis ein alternatives System, daran wird ja auch gearbeitet, auf den Markt kommt. Aber das war eine interessante Debatte, da haben Sie völlig recht, haben wir auch viel drüber gestritten. Geht eigentlich der Mehrwert von Palantir beim Thema Sicherheit vor? Oder gehen die Daten und Informationen, die sozusagen unsicherer werden, wenn ich Palantir benutze, vor? Das ist tatsächlich nicht ohne. Und da haben wir uns ganz klar für das Thema digitale und Datensouveränität entschieden als Maßstab. Aber natürlich dann automatisch dagegen heute eine Anwendung zu nutzen, die woanders schon läuft. Das stimmt. Mhm.
Da hinten kam noch eine Frage. Vielleicht stellen Sie sich auch noch mal bitte ganz kurz einmal vor.
Dankeschön, Robert Kaluzza von Age Advisors. Und meine Frage ist, Sie haben jetzt auch oft Rechenzentren oder den Ausbau erwähnt. Und Sie als Land gehen ja sehr voran. Wie weit ärgern Sie sich dann, dass vielleicht auf Bundesebene Gesetze, die miteinander interdisziplinär zusammenhängen, dann wiederum diese Notwendigkeiten stoppen? Also ich denke jetzt zum Beispiel an das, was reingebracht wird, Bundesbedarfsplangesetz, der dann zu Verzögerungen im Energieausbau wieder führen würde. Und wie versuchen Sie dort, Ihre Position klarzumachen, dass auch Themen wie der Energieausbau dann am Ende zu KI-Lösungen oder Verzögerungen führt?
Danke. Ja, also absolut. Ganz zentraler Punkt, der nochmal zeigt übrigens, dass diese Themen eng miteinander verwoben sind. Für unser Land ist eine Riesenchance, die Erneuerbaren auszubauen. Für die Rechenzentren brauche ich eine große Menge an Energie, die erneuerbar sein muss. Das ist ja völlig absurd, was sonst passiert. Und mit der KI bin ich in der Lage, ein Energiesystem viel intelligenter zu steuern. Also das hängt ja durchaus miteinander zusammen. Und deswegen werben wir sehr dafür, dass wir jetzt sehr konsequent den Ausbau der Erneuerbaren voranbringen. Wir haben dann auch für die ersten Projekte gute Verknüpfungspunkte. Wir haben gesagt, da wo in Niedersachsen zum Beispiel die Anbindeleitung, also die Gleichstromübertragungsleitung von offshore-seitig ankommen und entweder Konverterstation oder Multiterminalstation vernetzt werden, da brauchen wir Flächen, um idealerweise die Rechenzentren anzubinden. Ein Problem ist, die zwangsweise Wärmenutzung. Das ist total schwierig. Was will ich mit der Wärme? Deswegen, ich könnte so ein Rechenzentrum mitten in die Stadt setzen, da könnte ich die Wärme nutzen, da komme ich auch mit der Stromleitung nicht hin, habe keinen Platz. Oder ich gehe in den anderen Raum, da habe ich noch keine Nutzung. Da müssen wir ran, müssen aber auch aufpassen, dass wir damit Anwendungen nicht zerstören, weil dann gehen die in die Niederlande, wo du keine zwingende Wärmenutzung hast. Also was ist das Ziel? Wir haben gerade an vielen Stellen diese Erwartung, wenn wir alle Ziele benennen, dann müssen die alle irgendwie gemeinsam erreicht werden. Mein Ziel wäre konsequenter Ausbau der Erneuerbaren. Wenn es zu viel Strom ist, den werden wir schon nutzen. Konsequenter Ausbau der Standorte auch für Rechenzentren, weil wir dann die Vorteile für die Weiterentwicklung nutzen können und dann natürlich Lösungen entwickeln, wie ich zum Beispiel Wärmeentwicklung nutzen kann, um dann im nächsten Schritt vielleicht auch Anwendung zu haben. Weil wenn die erstmal da ist, dann ergeben sich auch Anwendungen daraus. Wir wollen immer eine sozusagen das Problem lösen, bevor das Problem überhaupt entstanden ist. Und das kostet ganz viel Zeit und Kraft und die haben wir einfach im Moment nicht. Also insofern teile ich Ihre Einschätzung, weg mit diesen Hürden. Lass uns jetzt mal konsequent Energieausbau und auch Ausbau der Rechenzentrum-Infrastruktur zu voranbringen.
Ich gucke nochmal ganz kurz in die Regie. Wenn ich das Zeichen richtig verstanden habe, haben wir noch eine Frage aus dem Chat.
Es ist tatsächlich keine Frage, sondern eher ein sehr schöner Kommentar, den ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, Herr Lies. Und zwar schreibt ein User bei uns im Chat: endlich jemand, der KI-Nutzung realistisch und überlegt betrachtet und das Thema Schulung im Umgang damit priorisiert. Das fehlt allzu oft in Politik, Wirtschaft und Private.
Dankeschön. Aber genau das kommt, glaube ich.
Sehr schön. Vielen Dank. Ja, dann sind wir mit Blick auf die Zeit tatsächlich schon am Ende unserer kurzen kleinen KI-Session. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Ihnen allen, die Sie heute hier gekommen sind. Ich darf mich herzlich bedanken bei Ihnen draußen an den Bildschirmen und natürlich ein ganz besonderer Dank an Olaf Lies, unser Ministerpräsidenten aus Niedersachsen. Danke, dass du heute da warst, unser Gast warst und so bereitwillig Auskunft gegeben hast. Ich darf Sie alle noch einladen. Wir reden hier in ungefähr 14 Tagen, treffen uns hier wieder zu einer Veranstaltung. Da ist der Chef der Staatskanzlei aus Schleswig-Holstein hier, Dirk Schröter. Und der wird tatsächlich zum Themenschwerpunkt digitale Souveränität einiges erzählen können. Klar. Genau das, was wir vorhin auch schon mal zumindest mal angekratzt haben, sage ich jetzt mal. Genau. Sind Sie natürlich herzlich eingeladen, auch da nochmal wiederzukommen. Vielen Dank.
Dankeschön.
Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Basecamp auf die Ohren, Digitales und Politik. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie mit uns verbunden.